Es ist ja ein Unterschied, ob man sagt, hey, wir können voneinander lernen. Das ist ja so eine Einstellung, so hey, ich möchte dir zuhören. Was hast du denn zu sagen? Wie geht's dir damit?
Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape,
dem grünen Podcast von Hochzehn Landschaftsarchitekten. Willkommen zu einer neuen Folge, in der wir Luisa Richter zu Gast haben. Wie immer richten wir uns an Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten und alle Planerinnen verwandter Berufe. Heute vor allem an die Jungen, aber auch an die Junggebliebenen. Mit dieser Folge gehen wir ein auf den Wunsch der jungen Generation, den Absolventinnen oder noch Studierenden eine Stimme zu geben. Mal rauszufinden, was deren Visionen sind zu Landschaftsarchitektur, aber auch zur Arbeitswelt, wie sie sich diese wünschen würden und wie sie die gerade sehen. Etwas ausgelöst von den Artikeln, die es dann doch in den letzten Jahren gab zu der neuen Generation, dass diese doch die Freizeit gegenüber der Arbeit priorisieren würde, wollen wir eher liebevoll auf die beiden oder auf die verschiedenen Generationen schauen, verstehen, warum sich etwas ändert, was daran vielleicht auch gut sein könnte und wie man gemeinsam zu einer tollen Arbeitswelt kommt.
Luisa Richter studiert im Master Landschaftsarchitektur an der TU Berlin und ist Bundesfachschaftsratmitglied bei der Bundesfachschaft Landschaft und Mitglied bei Nature Plus, der Nachwuchsorganisation der Architektur und Innenarchitektur, die seit Ende September auch Landschaftsarchitektur und Stadt- und Regionalplanung beinhaltet. Außerdem ist sie Kolumnistin des DABs und des Weiteren veröffentlicht sie Artikel und Kommentare in diversen Fachzeitschriften. Im Gespräch mit ihr sind Luisa Balz und Klaus Herrmann. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Folge.
Ja, ich fand ja vor allem auch ganz spannend deine selbstbewusste Sicht auf die Wirkungskraft der Studierenden irgendwie mal zu hören. Ne? Also, dass du eben sagst, okay, wir sind gar nicht so, wie die Leute in der Öffentlichkeit klischeehaft von uns reden. Oder vielleicht auch die Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen manchmal von den jungen Studierenden reden, sondern wir sind ganz anders.
Jetzt in der letzten Kolumne,
ja,
oder?
Ja, da habe ich auch gedacht, ganz interessant, dass da zwei Themen auftauchen, die wir im Büro ja haben, die zum Teil kontrovers in der Umfrage diskutiert wurden. Das eine war das Thema eigener Garten. Mhm. Wir haben nämlich einen eigenen Hochseegarten, den wir jetzt ein bisschen so vom Aufwand her runtergefahren haben, aber wo die Mitarbeiterinnen eben auch experimentieren konnten und sich nach der Arbeit oder auch während der Arbeitszeit zum Teil mit Pflanzenthemen beschäftigen konnten, ganz um die Ecke. Und dann stand auch da drin Klamottentausch. Klamottentauschparty hieß das bei euch, was wir tatsächlich alle zweimal im Jahr in der Regel machen. So ein Hinweis da war, dass manche Leute sich unter Umständen bei zu viel Angeboten und Programm auch überfordert fühlen oder verpflichtet fühlen, dort hinzugehen.
Aber und das so also sozialen grad, Druck ausübt. Gerade in Berlin gibt es ja so viele Büros. Also, und ihr geht ja sehr offen damit um, dass ihr das macht. Also allein über den Podcast weiß man ja, wie ihr so seid. Und wenn das nicht das ist, was man sucht, dann gibt es ja genügend andere, wo man hin kann. Und für jemand anderen ist das dann vielleicht gerade der Punkt, sich ein Büro auszusuchen, weil man sagt, ey, das ist, was ich suche. Dass da einfach noch, dass nicht nur Arbeit ist. Aber ja, das...
Genau, ich wollte gerade vielleicht die nicht den Tisch hier sehen, wissen gar nicht genau, was Klaus meinte. Und zwar haben wir einen Artikel, den Luisa veröffentlicht hat im Deutschen Architektenblatt. Und da ging es so ein bisschen um, sagen, was sich junge Studenten der Landschaftsarchitektur wünschen oder was sagen ein No-Go ist von Büros. Und da hast du auf einer der Konferenzen dich ein bisschen umgehört.
Genau, also tatsächlich spielt der Artikel so ein bisschen auf die Januar-Ausgabe von der Garten und Landschaft an. Die ging ja um den Nachwuchs. Und da hat der Herr Lenzen ja so einen Artikel geschrieben, der ganz grob runtergebracht ist, so, ja, die jungen Leute, die arbeiten nur noch, wenn sie Zusatzgoodies bekommen und dies und das. Ja, und ich habe mich da persönlich ein bisschen drüber aufgeregt, weil ich irgendwie nicht so das Empfinden hatte, dass das bei den jungen Leuten so ist. Und dann wollten wir eigentlich, was ziemlich einmalig gewesen wäre, mit Nextra, also der Nachwuchsorganisation der Architektur und Innenarchitektur, mit der Bundesfachschaft Landschaft und mit der Bundesfachschaft Stadt- und Regionalplanung so ein gemeinsames Statement rausbringen. So, nee, wir Nachwuchs, das stimmt überhaupt nicht. Und tatsächlich sind wir dann an an den Vereinsstrukturen jeder einzelnen Organisation gescheitert, weil es ja dann doch irgendwie zu, auch der Nachwuchs ist dann doch zu deutsch, kann dann nur bei den bestimmten Sitzungen was entscheiden und dann hauen die natürlich nicht hin. Dann ist die eine Sitzung schon gewesen, die nächste ist dann. Und dann ist das irgendwie, hat sich das so im Sande verlaufen. Wenn man dann nebenbei studiert, dann sind dann andere Dinge plötzlich auch wieder wichtiger. Also ich meine, im Januar danach kommt ja direkt die Prüfungsphase. Das heißt, es sind dann andere Sachen erstmal wichtiger, als irgendwelche Statements zu schreiben. Und dann ist es dazu nie gekommen. Und dann dachte ich mir, ja, ich habe ja die Plattform der Nachwuchskolumne beim Deutschen Architektenblatt. Und dann habe ich einfach bei der bei dem Treffen jetzt im Oktober, die heißt LASCO, also Landschaftsstudierendenkonferenz, glaube ich, in Freising, habe ich einfach alle Leute gefragt, so, was wäre dein Must-Have? Also ohne was würdest du in einem Büro auf gar keinen Fall anfangen? Was wäre ein absolutes No-Go? Und was wäre nice to have, aber wenn es halt nicht ist, dann ist egal. Und ich fand es richtig erschreckend, wie viele Leute gesagt haben, ach, wenn die gesetzlichen Regelungen eingehalten werden, wäre ich schon happy. Und das hat irgendwie nochmal so mehr diesen Punkt unterstrichen, dass ich so dachte, ey, das ist halt eigentlich ein bisschen unfair, das so dann so ein Generationsschuldzuweisen zu tun.
Ist man da vielleicht auch manchmal zu sehr in seiner eigenen Blase so unterwegs? Also ich mich hat das auch erschrocken, ehrlich gesagt. Ich kenne das eigentlich in dem Berliner Landschaftsarchitektinnenkreis, in dem ich so unterwegs bin, eigentlich nicht mehr so. Dass jetzt hier Überstunden geschrubbt werden ohne Ende, ohne Bezahlung oder ohne Freizeitausgleich. Und dass da ganz fiese Sachen, die eigentlich am Rande der gesetzlichen üblichen Dinge sind, irgendwie in die Verträge reingeschrieben werden. Das kenne ich eigentlich nicht mehr so. Das kenne ich aus früheren Zeiten, auch vielleicht aus Zeiten, als es noch etwas krisenhafter in der Szene war, wo die Leute wirklich auch zum Teil gucken mussten, ja, wo kriege ich einen Job überhaupt her? Ja, dabei ist natürlich, aber im Moment habe ich das Gefühl, dadurch, dass der Arbeitsmarkt ja so ist, dass man doch ganz schön gucken muss, um gute Leute irgendwie fürs Büro zu gewinnen, dass natürlich da auch ein bisschen mehr drauf geguckt wird und dass die meines Erachtens da auch zu Recht darauf achten, dass eben bestimmte Regelungen da eben auch nicht drinstehen.
Ich glaube, dass das bei uns in Berlin wirklich kein Thema ist. Ich glaube, dass ich deswegen auch so schockiert war, weil ja, ich mir dachte, ja, das kann ja gar nicht sein. Aber es ist halt ein Treffen von Deutschland, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Also, und da sind dann halt auch Leute, die in Kleinstädten arbeiten. Und da scheint das dann ein stärkeres Thema zu sein. In Berlin hat man ja auch einfach eine krasse Auswahl, wenn man jetzt einen Job sucht für Landschaftsarchitekturbüros. Und
ein Büro zu finden, was auch passt, ne? Du hast es vorhin angesprochen, man hat dann durch gewisse Kanäle, sei es jetzt die Website oder die Außenwirkung, manche sind ja dann an der Uni auch tätig oder haben, wie auch immer, zeigen so ihre Bürohaltung und dann findet man so ein bisschen die Nische, wo man sich zugehörig fühlt.
Ah, wie du sagst, eine Webseite, also wie viele Büros auch wirklich schreckliche Webseiten haben, wo man sich, wenn man sich dann da versucht zu informieren, wo man denn arbeiten kann, so denkt, naja gut, also ja, weiß ich jetzt nicht. Oder dann einfach nur so die zwei Chefs da mit breiten Schultern stehen und oh, mein Büro, und dann steht so ganz unten im Kleingedruckten mit dem Team von 30 Leuten. Ich dachte so, naja, gut, ob das noch zeitgemäß ist. Also ich finde gerade so eine Website ist auch ein ziemlich gutes Aushängeschild, wenn man sich irgendwo bewirbt.
Auf jeden Fall.
Ja, kostet auch viel Zeit, aber wir geben uns Mühe. Aber da merkt man immer wieder, ho, halbes Jahr nicht raufgeguckt, schon muss man was anpassen. Ich würde gerne, du hattest gesagt, sagen, du hältst es nicht für sinnvoll, da Schuldzuweisungen zwischen Generationen zu haben, was ich absolut auch unterstützen würde. Trotzdem würde ich schon gerne besprechen, ob es nicht einen Wandel gibt, weil ich, oder ob, also ich würde sagen, es gibt da schon einen Wandel. Also wir haben ja hier auch die drei verschiedene Generationen am Tisch. Auch wenn wir uns sozusagen relativ nah sind, wir sind trotzdem irgendwie eine und Klaus und ich sind auch eine. Aber nicht voneinander lernen kann und das einfach so akzeptiert und sagt, okay, dann muss man jetzt einen Weg finden, trotzdem total tolle Projekte gemeinsam zu entwickeln. Weil wie du es schon meintest, in den 90ern waren einfach andere Rahmenbedingungen, auch die Prioritäten waren andere, die wie man selbst sein Leben gestalten wollte.
Es ist ja ein Unterschied, ob man sagt, hey, wir können voneinander lernen, dann ist das ja so eine Einstellung, so hey, ich möchte dir zuhören, so ein bisschen so ein, was hast du denn zu sagen, wie geht's dir damit? Und wenn ich halt in den 90er Jahren gelernt habe, ja, ich darf eh nicht sagen, was ich denke, dann gebe ich jetzt vielleicht auch jemanden gar nicht erst die Chance, seine Meinung mitzuteilen. Also ich glaube, das ist so das Problem. So, jede Generation muss halt zuhören. Also so wie die junge Generation sich anhören muss, wie so ein Arbeitsalltag funktioniert. Also es ist ja, glaube ich, auch gerade bei TikTok so ein Trend. Also für TikTok bin ich eigentlich ein bisschen zu alt. dass da dann Leute, die gerade frisch ins Arbeitsleben einsteigen, völlig fix und fertig sind, dass sie da von 9 bis 17 Uhr arbeiten müssen und wie wenig Urlaubstage und dies und das. Klar kann man das hinterfragen und man sollte es auch hinterfragen. Aber vielleicht ist die richtige Antwort zu sagen, ja, stimmt, lass uns mal zusammensetzen und gucken, wie hat sich denn unsere Arbeitsatmosphäre verändert im Vergleich zu den 90er Jahren und nicht sagen, ja, ja, gut, ich musste da auch durch, also beiß die Zähne zusammen und stell dich nicht so an. Also das war jetzt eher ein Kommunikationsversuch, diese Kolumne, so ein bisschen zu sagen, hey, guck mal, das ist halt die eine Seite, vielleicht kann man dann irgendwie einen gemeinsamen Weg finden.
Ich finde es total gut, dass du das so ein bisschen mal so eine Gegenposition aufgebaut hast gegen diese anderen Sichtweisen. Du hast es ja auch überschrieben mit dem Satz, ist der Nachwuchs zu anspruchsvoll? Aus meiner Perspektive würde ich sagen, der Nachwuchs ist anspruchsvoll und das ist auch richtig so. Und zwar anspruchsvoll, was seine eigene Lebensgestaltung angeht. Also sich, dass man als Nachwuchskraft einen Anspruch hat, sein Leben, dazu gehört ja im Regelfall auch eine Menge Arbeit. Ja? Also man ist 5 Tage in der Woche Arbeitgeberperspektive im Idealfall 5 Tage die Woche, jeweils 8 Stunden im Büro. Ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Also da hat man einen Anspruch drauf und auch einen Anspruch an die Arbeit. Ja, das finde ich, gehört ja auch dazu, dass man Anspruch an eine hohe Qualität oder an einen hohen Wert der Arbeit, die man da tagtäglich macht, irgendwie hat. Ich glaube, das hat der Nachwuchs, so wie ich ihn kennengelernt habe von heute, ganz stark. Und früher war vielleicht der Anspruch, seine eigene Lebenswirklichkeit mit einzubringen und auch sehr stark, mindestens auf gleicher Ebene, mit den Interessen des Arbeitgebers abzugleichen. Das war früher nicht so ausgeprägt, sondern man hat sich viele Sachen auch nicht hinterfragt, sondern hat einfach gesagt, es ist jetzt so und ich bin froh, dass ich eine Arbeit habe und ich weiß, dass ich in einem guten Büro untergekommen bin und dass, hier interessante Projekte machen kann. Und da hat man dieses Gewicht, die Gewichtung der eigenen Lebenswirklichkeit etwas niedriger gestellt. Kann ich jedenfalls so für mich und die jungen Leute, die ich damals begleitet habe, so beschreiben. Und für mich ist es ja auch eigentlich anregend, von jungen Leuten irgendwie auch immer mal wieder gespiegelt zu kriegen, dass sie eben sagen, na, Moment mal, erstmal überlegen, ob ich das überhaupt will, was du jetzt mir hier sagst. Das frage ich nämlich in den letzten Jahren auch etwas häufiger. Ist auch ganz interessant. Ne? Gibt es ja auch ganz interessante Diskussionen manchmal im Büro, ne? Dass wir natürlich als Chefs, also ich bin ja mit Lioba in einer Büropartnerschaft, dass wir natürlich auch manchmal Kommunikationsaufwand betreiben müssen, um klarzumachen, warum ist denn jetzt so ein Druck zum Beispiel gerade in einem Projekt? Oder warum sind jetzt plötzlich alle Projekte gleichzeitig in so einer Timeline, wo es irgendwie stressig wird, ne? Und das kommt ja dann auch oft zu uns zurück, dass gesagt, wir haben uns dann da wieder gemacht, habe da zu viele Aufträge angenommen. Das ist so, wie du das vorhin gesagt hast, über eine Kommunikation, indem man das versucht klarzumachen, warum bestimmte Dinge so sind und auch nicht unbedingt zu 100% von uns als Chefs zu beeinflussen sind, kommt bei den Mitarbeiterinnen, so hoffen wir jedenfalls, dann auch das Verständnis auf, dass es eben manchmal auch Phasen gibt, wo man seine eigenen Ansprüche an, sagen wir mal, Freizeit und also ein kleines wenig vielleicht in die zweite Reihe stellen muss zugunsten des Anspruchs, den die Arbeit erfordert. Ne?
Ich glaube sowieso, dass wenn alle Menschen wirklich lernen würden, wie man gut kommuniziert, ne? Und wie man so, was man für ein Bedürfnis hat, wie man das kommuniziert, ohne jemand anderem dabei die Schuld zu, wir hätten so viel weniger Probleme. Also von daher finde ich, ist es eigentlich der einzige Ansatz, wie man heutzutage ein Büro vernünftig führen kann, zeitgemäß führen kann, wenn man einfach klar kommuniziert.
Eigentlich umso interessanter, dass es nicht im Lehrplan drin steht, ne? Also dass man nicht irgendwie erstes Semester Kommunikation, dann wird das wieder aufgefrischt und so. Also ich hatte in der Uni natürlich, man lernt die technischen Grundlagen und man lernt irgendwie entwerfen und dann wird man hier ins Büro katapultiert, dann ist das mal beim Abschluss oder währenddessen. Und ich 50% bin ich nur am Reden. Und wenn man das irgendwie nicht geschickt macht, dann ist man noch mehr als 50% am Reden.
Und vor allen Dingen, mit wem man alles kommunizieren muss. Ne? Man muss ja innerhalb des Büros mit Menschen kommunizieren, mit denen man so arbeitet, aber ja auch außerhalb vom Büro, also mit der Politik, den Leuten, die das finanziell umsetzen sollen, also es gibt, oder die Leute, die den Park dann zum Schluss vielleicht nutzen wollen. Also es gibt ja so viele Menschen, mit denen wir kommunizieren müssen, über die Arbeit, die wir so tun. Und das lernt man einfach nicht.
Da würde mich interessieren, wir haben dich ja unter anderem eingeladen, weil du so aktiv bist in verschiedensten, ich nenne es jetzt mal fast Lobbyarbeit, also die Interessen der Studierenden irgendwie anzubringen an den richtigen Stellen. Hättest du dann irgendwie eine Idee, wie man so einen Wunsch nach Kommunikation im Studium im Rahmen von einem Fach anbringen kann? Ich meine, das dauert dann wahrscheinlich wieder irgendwie ein paar Jahre, bis es etabliert wird. Aber wie schafft man das, da irgendwas zu ändern, wenn man denkt, ach, wir müssen mal mit der Zeit gehen und da ein bisschen rütteln?
Ja, es dauert halt alles ewig. Also in der Bundesfachschaft, Landschaft, da würde man ja quasi deutschlandweit sich zusammenschließen können und sagen, okay, wir wollen das irgendwie an die Unis bringen, aber also jede Uni müsste das ja irgendwann dann bei sich im Studienverlaufsplan oder wie auch immer das dann heißt, festhalten. Und bis das dann gemacht ist und ob der Professor das dann möchte, der da das sein letztes Okay setzt. Also man kann auch irgendwie eigene Module entwerfen. Also wenn man so richtig Bock drauf hätte, dann könnte man das bestimmt auch selbst in die Hand nehmen, so als Student. Oder man macht das über freie Wahl. Da gibt es ja dann bestimmt von anderen Studiengängen vielleicht was, wo man sich das angucken kann. Aber eigentlich wäre es, glaube ich, langfristig schon sinnvoll, wenn das irgendwie wenigstens ein Wahlpflichtkurs in den jeweiligen Studiengängen festgehalten wird, weil es halt einfach ein wichtiger Teil der Arbeit ist.
Ich denke, es müssten eigentlich auch die Profs entsprechend vermitteln. Ich meine, es gibt Leute, die bringen das schon von sich aus mit. Das ist dann natürlich auch, also gerade Kommunikation und Offenheit und auch die Bereitschaft, wenn man ein bisschen extrovertiert, sich auch nach außen zu öffnen, die ist ja auch, hängt ja mit den Persönlichkeiten zusammen. Aber gerade die vielleicht da Schwierigkeiten damit haben, und da gibt es ja welche, die einfach ein bisschen schüchterner sind und sich nicht so trauen, die hätten ja im Studium eigentlich die Gelegenheit, da Handwerkszeuge an die Seite zu kriegen. Das müssen natürlich auch die Profs ein bisschen sehen und sie dann auch motivieren, das zu tun. Es gibt ja Möglichkeiten, das auch in Plenums oder in euren Teams, in denen ihr da eure Arbeiten macht, zu provozieren, indem man natürlich Präsentationen gemeinsam hält und nicht nur die in der ersten Reihe immer vorne stehen von der Gruppe, die sowieso gut reden können, sondern eben auch mal die, die das nicht so gut können. Und es gibt tatsächlich diese Möglichkeit, ja in anderen Studiengängen dann bestimmte Fächer zu belegen. Ne? Das finde ich total, total wichtig. Und wie du das auch sagst, es ist, wenn du sagst, 50% der Zeit kommunizierst du eigentlich am Tag und dann sitzt du auch mal still da und bist vielleicht auch mal ganz froh, dass du, Luisa, dass du mal genauso. Und das ist einfach eigentlich fast unentbehrlich. Und wir müssten, selbst die Leute, die nicht unbedingt immer in der ersten Reihe stehen wollen, das macht ja nicht jeder so gerne, sollten so ein Mindestmaß an Möglichkeit da haben, weil sie sich damit natürlich auch selber besser einbringen können und auch entwickeln können, wenn sie das artikulieren können. Also uns macht es eigentlich Spaß, die Leute so ein bisschen zu motivieren, die da auch die Bereitschaft mitbringen. Und das bringt mich zu einem anderen Punkt, den ich eben erstaunlicherweise bei den Must-Haves bei den Must-Haves nicht gefunden habe. Das ist eigentlich keiner der 5 Punkte, die du da aufgelistet hast, so ein Thema wie Entwicklung enthält. Ja, gerade so als junger Mensch denke ich ja immer, möchte man ja irgendwas erreichen in der Welt. Man möchte persönlich und beruflich eben mit beiden Ansprüchen weiterkommen. Und das steht hier zum Beispiel nicht in einem Satz drin, dass jemand sagt, ich möchte mich entwickeln können, ich möchte Perspektiven im Büro sehen. Wo stehe ich in 2 Jahren? Fange jetzt vielleicht gerade als junge Frau oder junger Mann irgendwie an. Habe ja eine Vision oder ein Ziel, wo ich irgendwie hin will. Da steht gar nichts drin. Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen, das es keiner genannt hat, als Hauptziel, das wundert mich.
Also ich weiß, dass eine Person gesagt hat, dass sie direkt gern Verantwortung hätte. Ich habe die Leute auch ein bisschen überfallen mit der Frage.
Ja, ja, ne? Ja.
Und dann haben viele erstmal so, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Oder man denkt als junger Mensch, naja, das passiert ja eh. Das ist ja, also ich meine, das sind halt auch alles Studenten, die vielleicht weiß man das erst, wenn man so 5 Jahre im Büro gearbeitet hat, dass man sich so denkt, naja, eigentlich, weil jetzt gerade arbeite ich 2 Tage im Büro und gehe 3 Tage in die Uni. Und die anderen 2 Tage, die Woche noch hat, mache ich Hausaufgaben. Oder sowas Verrücktes wie Sozialleben, kommt auch manchmal vor, aber so. Und ich habe halt dadurch, 7 Tage die Woche bin ich immer irgendwie, entwickle ich mich weiter. Und vielleicht habe ich dann einfach noch gar nicht die Perspektive, wenn ich irgendwann mal 5 Tage die Woche arbeite oder vielleicht auch nur 4, fehlt das, dass man die ganze Zeit von so 2 Richtungen geprägt ist. Man lernt ja in der Uni die ganze Zeit Sachen, entwickelt sich in der Uni die ganze Zeit weiter. Und alle Leute, die ich da gefragt habe, sind ja noch in der Uni.
Das ist vielleicht das Besondere, es waren eben auch keine Berufsanfänger dabei, es waren alles noch Studierende. Und dennoch war es früher eben so, und das glaube ich, kann man objektiv sagen, früher war eigentlich die Redewendung, also Anfang der 90er, als ich mich selbstständig gemacht habe, dass man gesagt hat, oh, wenn du dem nicht was bietest, der macht dich selbstständig. Oder ist in 2 Jahren ist er weg und macht sein eigenes Büro auf. Es gab ja unheimlich viele kleine Büros. Das war für viele Studierende, würde ich behaupten, damals. Klar, ich habe ja auch einige Kolleginnen, die Chefs geworden sind, für viele oder Kommilitoninnen, zumindest für viele so ein Traumziel war, sich selbstständig zu machen und Verantwortung zu übernehmen und jedenfalls keine Angst davor zu haben, sich selbstständig zu machen. Und heute ist es doch irgendwie sehr viel Verhalten. Und das ist ja auch ein Grund dafür, dass die Büros eigentlich immer größer werden und sich in den letzten Jahren, ist zumindest eine deutliche Tendenz, immer weniger Leute trauen, obwohl die Marktlage ja nicht schlecht war, die letzten Jahre, sich selbstständig zu machen. Das finde ich schon interessant. Und das spiegelt sich so ein bisschen hier wieder, dass da zumindest keiner dabei war, der gesagt hat, ja, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte ein eigenes Büro und ich möchte mich da entwickeln können und möchte meine Erfahrungen sammeln, um mich dann selbstständig zu machen oder so. Das war früher jedenfalls, wäre das mit Sicherheit hier mit aufgetaucht.
Das stimmt, das hat direkt niemand gesagt.
Ja. Ist interessant.
Ich würde gerne mal überleiten zu dem Gegenstand, den du uns mitgebracht hast, weil der hat ja auch ganz viel mit Reden und Kommunikation zu tun. Und
ja,
früh lernen. Sag doch mal, warum, ja, was und warum du es mitgebracht hast.
Ich habe das Pixie-Buch mitgebracht. Landschaftsarchitektin Lena plant einen Park für alle, weil ich das gern gehabt hätte, als ich so alt war, dass man Pixie-Bücher gelesen hat. Ich wusste einfach nicht, dass es Landschaftsarchitektur gibt. Also ich war mit 10 oder so, dachte ich wäre Klimafolgenforscherin. Ich dachte, das ist so wie Terra X. Man reist so um die Welt, macht so da ein kleines Experiment, macht da so, schwimmt irgendwo mit irgendwelchen Delfinen im Ozean. So habe ich mir das die Welt vorgestellt als Klimafolgenforscherin. Habe mich dann nie wieder damit beschäftigt, was ich werden will, weil es war ja klar, was ich werden will. Und so ein halbes Jahr, bevor ich mein Abitur in der Hand hatte, war ich dann so, oh, was muss ich eigentlich studieren, um das dann zu machen? Und habe festgestellt, dass dieser Studiengang 90% Mathe und Physik ist. Genau die 2 Fächer, die ich am allermeisten gehasst habe. Und dann wusste ich gar nicht mehr, was ich machen will. Also ich war dann im Ausland und habe da an der Schule gearbeitet und habe dann so aus Planlosigkeit Lehramt angefangen und habe zu allen Leuten gesagt, ja, ich mache das jetzt zwar, aber eigentlich würde ich gerne das machen, was in meinem Pinterest-Board ist. Aber das gibt es nicht. Und dieses Pinterest-Board hieß Garten. Und da waren Gärten drin, da waren Dachbegrünungen drin, da waren Fassadenbegrünungen drin, da waren so einzelne Pflanzenporträts. Ich habe mit vielen Leuten darüber geredet und alle meinten so, ja, das gibt's ja nicht. Was soll denn das sein?
Tatsächlich, ja?
Ja, also ich habe diesen Begriff das erste Mal gehört, als ich dann gegoogelt habe, was muss man studieren, um einen Park zu entwerfen?
Doch keiner von deinem Umfeld?
Nein, niemand
hatte diesen Gedanken gekommen.
Nein, niemand hat das gesagt.
Wo darf man fragen, wo du aus welcher Ecke du kommst?
Hier aus Berlin.
Bist Berlinerin? Also, auch in Berlin,
wo man eigentlich. Naja, ich bin in Berlin geboren, aber dann im Vorort aufgewachsen, auch mit Garten und so. Also ich kannte mit 4 schon alle Pflanzen bei uns im Garten. Zwar nur deutscher Name, aber ich bin da, also ich war schon immer auch begeistert, was das angeht. Ich kann mich auch daran erinnern, dass wir als Kind oft bei der Landesgartenschau in Eberswalde waren, beziehungsweise auf dem Buga-Gelände in Potsdam und da gab es so einen Märchenwald in Eberswalde und ich weiß noch, dass ich da so durchgelaufen bin und dachte, was muss das für ein cooler Beruf sein, sich so einen Märchenwald auszudenken. Aber wenn dann auf so einer Gartenschau dann da steht, präsentiert ihr Bürgermeister, ja, Bürgermeister wollte ich nicht werden.
Genau, also ich habe es auch, also ich habe den Beruf, den Studium angefangen, nicht wirklich in dem Wissen, was ich damit machen werde. Also ich fand, das klang irgendwie ganz schön. Ich war bei so einer Infoveranstaltung, aber ein klares Bild hatte ich dann trotzdem nicht. Das kam dann mit dem Studium und ich habe, glaube ich, mich gar nicht, ich habe mich nicht gefragt, wer macht denn diesen Park, sondern der Park war da. Also ich habe da schon Verständnis für Laien, die vielleicht das einfach als gegeben annehmen.
Aber ich finde es ziemlich, ich finde das einen ziemlich dramatischen Zustand.
Ich finde es traurig, aber ich kann mich reinfühlen, das meine ich mit diesen Menschen, weil es mir so ähnlich ging. Also wenn man nicht Landschaftsarchitekten im Umkreis hat, wenn man einen hat, würde ich sagen, lernt man ganz, ganz viel, weil mein Bekanntenkreis wird genervt wie sonst was. und ist dann aber beliebt und erweckt totale Freude, weil man ja eigentlich den ganzen Tag durch unseren Beruf läuft. Ne? Man kann ja irgendwie ganz viel dann erkennen und ablesen und, glaube ich, für begeistern. Also wenn man da mit einer Leidenschaft drüber erzählt, dann. Aber man muss eben einen Landschaftsarchitekten im Umkreis haben. Weil was uns auch mal aufgefallen ist, dann liest man ja viele Artikel gerade, also auch in einer, nicht Fachjournalismus, sondern sei es irgendwie ein Tagesspiegel oder was auch immer, eine lokale Zeitschrift. Und dann steht, wir müssen gegen Klimawandel anpassen und es gibt starke Regenereignisse. Und da ist ganz selten, dass da steht, Landschaftsarchitektin so und so hat das Interview gegeben. Sondern es sind dann andere Fachplanungen, die irgendwie sich eher in den Vordergrund drängen oder eher angefragt werden oder was auch immer. Aber diese die Thematik, die ja so unser Haus unsere Hausthematik ist, könnten wir, glaube ich, fast besser nutzen, um noch allgemein bekannt zu sein.
Vielleicht.
Du zuckt.
Ich zucke deshalb, weil wir über diesen Gegenstand, über dieses Pixie-Heft jetzt darauf gekommen sind, was ja eigentlich etwas ist, was du in jeder Buchhandlung kaufen kannst. Dieses übrigens leider nicht. Das Pixie-Heft ist nicht sozusagen im Handel erhältlich. Das wäre eigentlich ja, weil es ein Werbeblättchen sozusagen für den BDLA ist, gewissermaßen, wäre wahrscheinlich auch nicht so einfach möglich. Aber es gibt ja auch hier, weiß ich nicht, der Traktorfahrer Willi irgendwie oder so, gibt es ja auch als Pixie-Heft. Ja, da gibt es ja viele Berufe, die da
vorgestellt werden. Also ich verstehe nicht, warum das nicht in jeder Buchhandlung dem Pixie-Eimern da ist.
Müsste man mal fragen, das wäre nämlich noch besser, wenn das gelingen würde. Es ist eben nicht verkäuflich, sondern es ist ein Produkt, das hat der BDLA, also sozusagen als Sonderedition mit dem Pixie-Verlag.
Es war auch gar nicht so einfach, das zu bekommen, ne?
Ja, ja. Man durfte bis zu 9 Stück bestellen, das haben wir, glaube ich, alle im Büro getan.
Oder wenn du auf Tagungen vom BDLA bist. Also
ich habe es über den Deutschen Architektentag, DAT, Ende September. Da gab es einen Stand vom BDLA.
Du bist demnach noch nicht im BDLA-Mitglied. Ja gut, wir sind jetzt ja seit ein paar Jahren
Mitglied. Ich bin halt auch nur
du kannst ja auch nicht,
Student.
Du kannst auch nicht alles, aber es ist ja gerade wichtig, dass die jungen Leute da auch irgendwie sich Gehör verschaffen. Lioba ist ja im Vorstand jetzt von BDLA Berlin-Brandenburg. Von da kenne ich jetzt ein paar Internas natürlich. Ne? Und ich komme jetzt noch mal drauf, wie kann man das stärker in die breite Bevölkerung irgendwie reintragen, was eigentlich ein Landschaftsarchitekt, eine Landschaftsarchitektin irgendwie ist und was die so machen. Und da muss man natürlich auch aus seiner Blase so ein bisschen raus. Und das Pixie-Heft wäre eigentlich, da gebe ich dir vollkommen recht, auch so eine Möglichkeit. Ich verteile es ja auch schon im ganzen Bekanntenkreis, allen, die Kinder haben, damit sie vielleicht dann die Kinder damit infizieren, dass sie zumindest das Wort mal gehört haben und so eine grobe Vorstellung haben, was die so machen. Aber man muss natürlich auch aus der Blase raus. Du hast jetzt auch vor allem deine Veröffentlichungen als Studierende in Fachzeitschriften gemacht, also ob es jetzt DRB ist oder Garten und Landschaft und im Internet natürlich. Ich glaube, wir müssen auch in die öffentliche Presse rein. Früher hat man Zeitungen dafür genommen. Es gibt natürlich vieles über Social-Media-Geschichten und sich auch profilieren und auch positionieren in diesen ganzen Herausforderungen, die es jetzt gibt. Jetzt ist zum Beispiel dieser Wettbewerb für Zempelhofer Feld ausgelobt worden vor ein paar Tagen. Hat mir gleich ein Bekannter irgendwie zugeschickt, guck mal, wäre das nicht was für dich? Und das ist ja ein hochpolitisches Thema, ne? Dass da jetzt irgendwie versucht wird, über die Tempo Homes letztendlich die Bebauung vom Tempelhofer Feld über die Hintertür durchzusetzen. Da könnte man natürlich jetzt denken, da müssten jetzt mal die Landschaftsarchitekten sich eine Position dazu finden. Und wenn es nicht über den BDLA möglich ist, weil es eben dauert und vielleicht auch da Befindlichkeiten dagegen stehen, kann man es ja auch selber machen. Ich glaube, es ist kein Problem, hier an die Taz oder den Tagesspiegel heranzutreten und zu sagen, hier, Pierre, eine Idee, wie man das anders machen kann. Ich glaube, es fehlt da so ein bisschen an der Traute, sich da so in die außerhalb der Blase sozusagen in die Öffentlichkeit zu bewegen. Das machen Architekten ja ganz viel, viel offensiver. Denn ja. In jedem zweiten Berlin-Teil ist irgendein Architekt vertreten, der irgendwie eine Meinung zu irgendeinem städtebaulichen Projekt irgendwie da äußert.
Aber wie du sagst, es ist ein Architekt.
Genau, ist ein Hochbauarchitekt.
Also es ist auch ganz selten, dass es eine Architektin ist.
Das ist richtig, ja, das
stimmt. Und ich habe auch das Gefühl, dass es selten ist, dass eine Frau mal so laut ist und rumposaunt, was sie so denkt. Und was auch sehr witzig ist, super viele Leute feiern das halt, also die ich kenne so privat, dass ich das so mache mit den Kolumnen. Aber ich wurde bis jetzt nur von Männern gefragt, hä, wie bist du da rangekommen? Wieso du? Also Frauen sind einfach so richtig supportive, so richtig cool, dass du das machst, voll wichtig, schön, dass du das machst. Und so das, hä, ich würde das aber auch können. Warum wurdest du gefragt und nicht ich? Und ich meine, es gibt ja genügend Menschen, die Landschaftsarchitektur machen. Also den Vorschlag an die Taz zu schreiben, sind ja ganz viele Menschen, die euren Podcast hören, jetzt herzlich dazu eingeladen, ja. Einfach auch laut zu sein. Also es kann ja jetzt auch nicht, um Gottes Willen bin ich nicht die einzige Studierende, die was zu sagen hat. Und auch Menschen, die im Berufseinstieg sind, können ja was dazu mitteilen. Also es kann ja jeder, ist ja frei, seine Stimme zu erheben und was dazu zu sagen. Dann kommen wir auch viel schneller bei unserem Ziel an.
Hast du eine Idee, woran das liegt, dass die Stimme nicht so erhoben wird? Oder ist da so eine Zurückhaltung da ist? Sagst du, dass vielleicht auch gerade Frauen, Landschaftsarchitektin?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass, also ich selber denke halt auch immer so, was berechtigt mich jetzt dazu, das zu sagen? So, ich studiere halt nur, weil, also wieso interessieren Menschen, was ich denke? Und ich glaube, das denken halt viele andere auch. Nur, dass ich halt gefragt wurde, würdest du das machen wollen? Wäre das in Ordnung? Kannst du dir das vorstellen? Und dann war so, pff, ja, okay, ich kann es mal ausprobieren. Und die erste Kolumne, die ich geschrieben habe, die ist ja völlig wild gewesen. Also ich würde jetzt nicht sagen viral gegangen, aber mein LinkedIn ist ein bisschen explodiert danach. War auch, also ich glaube, die hieß, warum Landschaftsarchitektur der Beruf der Zukunft ist.
Habe ich auch gelesen, ja. Mhm.
Und da, das war, ich will nicht sagen reißerisch, aber das hat irgendwie was angestoßen. Und ich meine, es kann ja, also wir brauchen noch mehr Leute. Mhm. Also wir schaffen das ja. Die, wie du gesagt hast, ne, alles, was für den Klimawandel in der Stadt angepasst werden muss, nicht alles, aber sehr, sehr viel, muss letztlich durch ein Landschaftsarchitekturbüro bearbeitet werden. Von daher gerne noch mehr Leute lauter werden.
Ja. Und was ich nochmal bekräftigen wollte, ja sagen, wenn man angefragt wird. Also wir waren ja, also Leo und ich waren auf den BDR-Entwerferinnen-Tagen. Und da fiel dann doch auf, dass es eigentlich mehr LandschaftsarchitektInnen gibt, viele männliche Redner waren. Wir haben natürlich mal nachgefragt und es haben wohl tendenziell die angefragten Rednerinnen abgesagt. Kann natürlich ganz verschiedene Gründe haben, aber vielleicht manchmal auch so, ah, bin ich jetzt wirklich die allerbeste für dieses Thema? Ich weiß nicht. Also da zu sagen, irgendwie zu sagen, ja doch, also meine Meinung ist es wert, gehört zu werden.
Also da gibt es offensichtlich so eine Tendenz zur Selbstunterschätzung als statt zur Überschätzung. Ne? Wie man es manchen Architekten vielleicht zusprechen möchte, dass sie manchmal ein bisschen sagen, zu dick auftragen. Ja. Da ist es bei uns vielleicht noch ein bisschen, dass man wenigstens auf so ein gesundes Level irgendwie kommen, noch ein bisschen unterrepräsentiert. Das ist also jetzt ein Appell eigentlich auch innerhalb des Podcasts irgendwie an die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie noch stärker sich positionieren, nach außen ihre Position vertreten, auch sich einfach ein Gehör verschaffen in der Öffentlichkeit, nicht nur im näheren Umfeld, sondern eben auch mal, wenn es übergeordnete Themen gibt. Das finde ich total wichtig.
Ich hätte noch eine Frage an Luisa, die mir gerade eingefallen ist. Du hast dann durch Zufall irgendwie dieses Studium gefunden, ja, dank deiner Pinterest-Wand. Was ist denn deine Motivation, dass du es angefangen hast, aber heute auch machst? Also warum möchtest du Landschaftsarchitektin werden? Es gibt ja 1000 Aufgaben, die wir gerade haben, ja, aber was ist so die wichtigste für dich?
Ich freue mich tatsächlich richtig doll, irgendwann fertig zu sein mit dem Studium. Ich bin jetzt im Master und ich finde einfach, also so Mathe ist immer noch nicht so meins. Aber sonst finde ich so ziemlich jede Aufgabe, von der ich bis jetzt so mitbekommen habe, dass die irgendwas mit Landschaftsarchitektur zu tun hat, einfach super cool. Also alles. Und ich glaube deswegen bin ich da jetzt irgendwie auch so in diese, wie du vorhin gesagt hast, so PR-Arbeit reingerutscht oder so dieses Lautsein, weil ich einfach finde, dass es noch viel mehr Menschen gibt, die das auch cool finden. Nur die wissen halt nicht, dass es das gibt.
Du hast jetzt gesagt, du findest eigentlich alles spannend. Es ist alles interessant, du freust dich auf die ganzen Herausforderungen, die da sind. Es gibt ja viele Büros, die sich dann, oder auch Menschen, die sich über ein bestimmtes Schwerpunktthema dann sozusagen so einem beruflichen Feld nähern. Zum Beispiel, dass man sagt, okay, ich habe schon im Studium einen Wettbewerb nach dem anderen gemacht, jeden Studentenwettbewerb mitgemacht und in Büros gearbeitet. Und darüber definiere ich auch mein Büro, indem ich einfach über Wettbewerbe meine Aufträge kriege. Der Entwurf ist eigentlich das, wofür ich brenne. Andere haben vielleicht das Pflanzenthema oder irgendein Thema, das mit Regenwasser oder Klimaresilienz zu tun hat. Also da bist du eher jemand, der sozusagen dieses ganze Spektrum gerade diese Vielfalt gerade so spannend findet.
Also bei uns an der Uni ist ja, ich bin an der TU Berlin, da ist ja Entwurf eigentlich so über allem. Also da ist ja eigentlich jedes Fachgebiet macht ja Entwurf. Und ich finde aber gerade die Pflanze von Anfang an im Entwurf mitzudenken und dann auch noch dran zu denken, dass man eine Versickerung haben will, das finde ich das Spannende daran. Das ist nicht nur so, es gibt nicht nur den Entwurf. Also man muss so viele Sachen beachten und so abwägen und dafür sorgen, dass sie ineinander passen. Das finde ich das Coole an der Disziplin einfach, dass es nicht nur auf eine Sache runterbrechbar ist. Und ich liebe auch einfach Pflanzen. Also ich glaube, ich bin über Pflanzen schon irgendwie dahin gekommen und dachte anfangs, dass es viel mehr Pflanze, als es letztlich dann an der TU Berlin ist. Gerade auch mit Pflanzen können wir ja ziemlich viel für den Klimawandel Gutes tun, wenn wir die richtig einsetzen und Leute haben, die Ahnung haben, wie man sie einsetzt. Und deswegen finde ich so dieses Zusammenspiel richtig gut.
Ja, auch man ist auch mal beliebt im Büro, wenn man gut mit Pflanzen kann, zumindest bei uns. Weil manche sind es nicht so. Ist ja auch ein super komplexes Thema. Hat man da seine Expertise.
Ah, das ist so ein Punkt, den finde ich richtig krass. Also ich habe ja von Lehramt dann zu Landschaftsarchitektur gewechselt. Und in Lehramt war das so, man hat sich einfach seinen Stundenplan so zusammengebaut, wie es gepasst hat. Also man hatte immer einen Tag frei, dass man arbeiten gehen kann. Das war vom Stundenplan von vornherein so gedacht. Und so habe ich dann halt weiter studiert, habe dann später festgestellt, dass es in der Landschaftsarchitektur nicht so ist, dass da viele Leute sich einfach komplett an den vorgegebenen Stundenplan halten. Und meine erste Veranstaltung war eine Pflanzenvorlesung bei Herrn Kühn und Bachelor, zweites Semester. Und er hat die so angefangen, meinte so, ja, ich weiß nicht, jeder von Ihnen ist ein Pflanzenfreak, aber das ist eine Pflichtveranstaltung und Sie werden schon noch, also Sie werden das schon noch verstehen. Und ich, das war so meine erste Veranstaltung, ich bin im Sommersemester eingestiegen. Und ich dachte mir so, wie jetzt? Das sind nicht alles Pflanzenfreaks. Das kann ja nicht wahr sein. Ich dachte, das sind jetzt hier alles Pflanzennerds, die das dann auch noch mit Entwurf und so weiter verbinden. Alles fein. Aber ich war so richtig schockiert. Ich dachte mir so, hä, es kann ja gar nicht sein, dass nicht jeder Pflanzen mag. Aber ja, das habe ich dann auch im Laufe des Studiums gelernt.
Ja, Professor Kühn war ja auch schon bei uns. Ja, war auch mit den abschließenden Worten, ich glaube, was sich verändert hat und was nicht, meinte, ah, die Studierenden sind immer noch so toll und engagiert wie früher. Also ich glaube, der lehrt mit viel Liebe. Ich würde gerne nochmal auf deine Dinge kommen, die du machst, wenn du nicht arbeitest und nicht in der Uni bist. Weil das ist ja dann Engagement, was auf ehrenamtlicher Basis auch stattfindet. Ja. Könntest du nochmal für die, die nicht drin stecken, was ist LASCO, was ist Bufala und so weiter, mal sagen, was gibt es eigentlich für Organisationen, wenn ich mich als Studentin, als Student irgendwo engagieren möchte? Oder auch jemanden finden möchte, mit dem ich mich überhaupt austauschen kann?
Genau, also die Bundesfachschaft Landschaft, die Bufala. Also eine Fachschaft ist ja quasi eine Vereinigung von Studierenden, die sich irgendwie so hochschulpolitisch engagieren. Und das ist quasi auf Deutschland, Österreich, Schweiz Ebene. Die haben sich tatsächlich in den 70er, 80er Jahren oder so schon gegründet. Also schon ein relativ alter Verein. Und da gibt es immer zwei Treffen im Jahr. Das eine ist die Frühco, die findet nächstes Mal in Greifswald statt, Ende April. Und das andere ist die LASCO, die Landschaftsstudierendenkonferenz, glaube ich. die findet immer im Oktober statt, meistens so zweite Semesterwoche. Und die findet jetzt nächstes Mal in Dresden statt. Das heißt, für uns aus Berlin ganz gut. Und das eine ist halt ein langes Wochenende, das andere ist eine ganze Woche. Und das ist so eine Mischung aus Exkursionen. Also man hat so ein bisschen eine zusätzliche Exkursionswoche. Netzwerken, man lernt halt super viele Leute kennen, die alle irgendwas mit Landschaft studieren. Also es ist tatsächlich Landschaftsarchitektur, Landschaftsbau, Landschaftsplanung, Landschaftsökologie. Ist alles in einer Bundesfachschaft zusammengefasst. Also man lernt ganz viele Menschen kennen, die irgendwie Interesse an dem Gleichen haben wie man selbst. Und dann gibt es natürlich auch so den Konferenzteil, wo es so um Probleme an den jeweiligen Hochschulen geht. Aber dadurch, dass man halt die Leute kennenlernt, wenn zwei Hochschulen das gleiche Problem haben, kann man sich relativ gut dann zusammentun und hat dadurch eine viel größere Plattform, sein Problem kundzutun und vielleicht auch eine Lösung zu finden. Und der BDLA arbeitet auch relativ eng mit der Bundesfachschaft zusammen. Also bei der LASCO kommen die immer vorbei und dann haben wir ein Treffen mit denen zusammen. Ja, da hat man, glaube ich, ziemlich gute Netzwerkmöglichkeiten. Da bin ich letztes Jahr, glaube ich, das erste Mal in Wien dabei gewesen.
Was, was für eine Funktion hast du da? Bist du da?
Ich bin Bundesfachschaftsratsmitglied. Okay. Was eigentlich sich viel krasser anhört, als es ist. Von jeder Hochschule ist der Plan, zwei Ansprechpersonen zu haben, damit, falls man als Bundesfachschaft an die jeweilige Hochschule denen irgendwelche Informationen geben will, dass man eine Kontaktperson hat. Und das sind halt zwei Leute pro Hochschule optimalerweise und die nennen sich dann Bundesfachschaftsratmitglied.
Ja, cool. Das heißt, du bist schon jemand, der auch bereit ist und auch gerne Verantwortung übernimmt und auch gerne in der ersten Reihe mitsteht, wenn es darum geht, Dinge zu kommunizieren, weil du es auch gerne machst, weil es zu deinem persönlichen Selbstverständnis gehört, nehme ich so mit, ne? Merkt man dir auch an. Und trotzdem fragen sich wahrscheinlich viele, wie kriegt man das eigentlich noch alles so unter einen Hut? Ne? Wenn ich jetzt noch mir vorstelle, ich arbeite zwei Tage in der Woche, ich bin drei Tage an der Uni, Engagierte mit Anspruch ans Studium wahrscheinlich auch noch, ne? Und an die ganzen Herausforderungen, die da so lauern. Ich möchte noch ein bisschen Sozialleben haben, was vielleicht auch nicht unbedingt nur mit Landschaftsarchitektur zu tun hat. Wie schafft man das? Bist du einfach jemand, der so Stehaufmännchen von morgens bis abends aktiv ist? Oder Hast du einfach eine gute Organisationsstruktur für dich gefunden, um bestimmte Dinge wirklich auch dann so hintereinander zu machen? Weil ich persönlich bin jemand, der dann manchmal so an so Grenzen kommt, weil ich auch alles oder sehr viele Dinge spannend finde und dann manchmal zu viel auf dem Tisch habe und so kurz vor einer Überlastung irgendwie stehe.
Naja, man muss das mal so sehen, ne? Das mit der Bundesfachschaft sind quasi vier Treffen, also zwei online, zwei präsent. Die einen sind im Herbst und im Frühling und die Sommer und im Winter ist online. Das ist halt ein Nachmittag. Das kriegt man schon hin. Wenn man dazwischen was macht, dann ist es ein bisschen schwierig mit dem Zeitmanagement. Sonst diese zwei Treffen, ja, das ist halt...
Ja, aber du schreibst Artikel. Man muss auch zwischen den Treffen, die Treffen müssen organisiert werden.
Ja, aber das mit der Organisation zum Beispiel, das macht immer der Standort, wo das stattfindet. Das heißt, da bin ich komplett raus. Da muss ich gar nichts machen. Es gibt noch so AGs und ich bin in der AG-Vernetzung, weshalb ich bei Nextra dabei bin, weshalb ich ja irgendwie an euch geraten bin. Nextra ist ja die haben sich erst 2019 gegründet, also relativ frisch gegründet. Und die wollten ursprünglich alle planenden Disziplinen verbinden in Studium und Berufseinstieg. Und dann ist aufgefallen, es gibt ja schon die Bundesfachschaft und es gibt ja, also für Landschaftsarchitektur und auch für Stadt- und Regionalplanung, weshalb die sich dann erstmal als Organisation für Architektur und Innenarchitektur gegründet haben. Die sind aber sehr kammernah und legen auch ihren Fokus mehr auf den Berufseinstieg, also bis 10 Jahre nach Abschluss, was in den Fachschaften zum Beispiel gar nicht geht. Wenn du fertig bist mit Studieren, bist du raus. Und ich bin dann über den Nachwuchsarchitektinnen-Tag, der letztes Jahr in Berlin stattgefunden hat, so an Nextra gekommen. Ich habe den mitorganisiert, obwohl ich gar nicht da war. Aber jetzt bin ich da halt auch Mitglied, weil die sich jetzt frisch geöffnet haben, um das halt doch dann zu verbinden, weil sie halt einfach einen anderen Fokus haben.
Ich würde fast sagen, dass der Geheimtipp, um alles zu schaffen, ist gar nicht zu merken, dass man alles macht, sondern ja. Man muss sagen, es ist ja nur ein Treffen.
Ja, wahrscheinlich. Also es ist, ich weiß nicht, es fühlt sich nicht so mega viel an, aber wenn man es dann aufzählt, dann fühlt sich sehr viel an. Mhm. Ich habe auch immer das Gefühl, ich stolper so von dem einen ins andere und dann stolper ich noch in irgendwas Neues mit rein. Und wenn man es irgendwie mal zählt, dann kommt es richtig viel rüber. Aber also ich bin ja zum Beispiel nicht die allerbeste Studentin. Das ist jetzt nicht meine Priorität, die 1-0 überall zu haben. Also bestehen ist schon, sollte schon drin sein, aber... Also das kann dann zum Beispiel kein Fokus sein, auch noch im Studium das allerbeste Ergebnis jedes Mal zu erreichen. Also man muss halt Prioritäten setzen.
Also ich finde das ja eher mutmachend auch für die jungen Leute, dass man eben sieht, man kriegt die Dinge dann echt doch ganz gut hintereinander, wenn man so ein bisschen Organisationstalent wahrscheinlich mitbringt. Und auch so eine Offenheit, Dinge auch mal etwas lockerer zu sehen, andere Dinge
ernster
zu sehen.
Ja, das Umfeld muss halt auch stimmen. Also meine Schwester organisiert alles, was familiär zu tun hat. Da bin ich komplett raus, erscheine ich nur und bin wieder weg. Okay. Mein Freund regelt zu Hause viel. Also es ist halt einfach, wenn das Umfeld dich dabei unterstützt, was du machst, dann klappt das auch besser so. Und halt ein bisschen Glück mit den Kolumnen. Das ist sehr gefühlt Glück, dass ich daran gekommen bin. Ja, ich glaube, das wirkt einfach nur mehr, als es sich anfühlt.
Fand ich aber auch schön, es hat mich gerade sozusagen, wir haben ein Burnout-Präventionsseminar gemacht und da war der Einfluss vom Umfeld, kann sozusagen natürlich auch zu Stress führen oder zu einer wenigeren Belastung einer wenigeren oder kleineren Belastungsfähigkeit im Berufsalltag. Du hast es umgekehrt formuliert, ne? Wenn du ein stabiles Umfeld hast und das einfach irgendwie du da jemanden hast, der dir was abnimmt, dann wiederum ist es ja auch ein positiver Einfluss, also zumindest ein Energiegeber für den Berufsalltag.
Ich habe halt auch einen guten, starken Freundeskreis. Die wissen halt, ja, Lösa, die ist da laufend irgendwo unterwegs. Die fragen dann so, hä, warum bist du da in München? Warum bist du da in den Niederlanden? Eine Lasko, andere Exkursionswoche. Das sind so, klar, dann bin ich halt irgendwann mal nicht da, bin auf irgendeiner Hochzeit nicht da, weil ich bei einem Vernetzungsdinner bin oder Polterabend nicht da. So. Also es sind so, dann fallen halt manche Sachen, kann ich halt nicht dran teilnehmen. Es ist halt so, wer als erstes sich für den, also wer als erstes einen Termin erst kommt, hat, der kriegt die Zeit. Aber...
Also, aber diese Gelassenheit, die du dabei hast, und die hoch 10, Luise, hat ja gerade gesagt, dass sie das schön findet, dass du das positiv formulierst, dass du sagst, okay, ich habe ein tolles Umfeld, das mich unterstützt und das trägt mich ein Stück weit und gibt mir auch Spielraum und Möglichkeiten, das zu tun, was mir eben auch wichtig ist. Ne? Dass man sozusagen nicht was ja doch auch manchmal in dieser krisengeschüttelten Zeit oft der Fall ist, dass man sich an den ängstemachenden oder sorgenvollen Themen irgendwie aufhängt und dann eigentlich auch schon manchmal irgendwie die Hoffnung verliert, ob das alles noch irgendwie klappen kann mit dem Klimawandel, der Klimawandelverhinderung und mit den ganzen Kriegen, die jetzt passieren und auch dieser ganze Konsumwahnsinn und die Wirtschaft und diese Wachstumsspirale, die irgendwann an ein Ende kommen muss und die ganzen Flüchtlingsthemen und Rechten. Also, dass man aber auch sagt, es gibt aber auch tolle Sachen, die passieren in meinem Umfeld oder in der Gesellschaft oder um uns herum oder so. Jetzt jemand wie du, der so eine positive Grundeinstellung als junger Mensch irgendwie mitbringt, sagt, ja, ich mache diese Themen, die sind mir wichtig, wir haben da eine große Aufgabe und darum mache ich die auch gerne und die treiben mich und die tragen mich. Das ist ja eigentlich das, was uns motivieren soll und was die jungen Leute hoffentlich auch ganz überwiegend motiviert, irgendwie dran zu bleiben, weil ohne die geht's nicht. Das haben wir, die älteren Generationen haben das jetzt verbockt, was wir jetzt irgendwie gerade vor uns haben. Die anderen helfen vielleicht, dass es nicht noch schlimmer wird, aber vor allem ist es die junge Generation, die jetzt irgendwie die Alten vor sich hertreiben muss einerseits, aber auch selber natürlich ihren Beitrag finden muss, damit die Zukunft einfach jedenfalls nicht schlimmer wird, als sie ohnehin schon zu werden scheint. Ne? Finde ich super.
Da würde ich fast zu meiner Abschlussfrage die Zeit im Blick überleiten. Also was hast du für ein Ziel, wenn du mit deinen Kolumnen und deinem Engagement, sagen wir in 2 Jahren, wenn du dann vielleicht wechselst, sagen in komplett dem Beruf, was möchtest du erreicht haben? Was würde ich da glücklich machen?
Was mit den Kolumnen erreichen
will? Ja, vielleicht, also du kannst es auf die Kolumne münzen, du könntest es auch allgemein auf die Tätigkeit, die du so jetzt gerade machst. Also wir haben gestartet mit der Kommunikation zwischen den Generationen, man muss sich gegenseitig zuhören, kann auch auf was anderes sein, aber was ist das, so ein kleiner, nicht der Riesenmeilenstein am Ende, sondern so ein Zwischenstep, wo du sagst, ach ja Mensch, da hat sich das gelohnt, da habe ich was angestoßen, da haben Leute miteinander gesprochen.
Also ich glaube, selbst wenn ich fertig bin mit Studieren, will ich das so weitermachen. Also will ich weiter irgendwie so diese journalistische Laufbahn parallel haben zum Arbeiten im Büro, welche Funktion ich dann in dem Büro habe. Ich finde das richtig wertvoll, irgendwie einerseits zu arbeiten und andererseits darüber auch sich irgendwie lauter austauschen zu können. Und ich finde das auch einfach wichtig, dass das weitergeht. Und ich glaube, ich habe das auch so ein bisschen angefangen, ich hatte irgendwann so ein bisschen Angst, so von wegen, ich studiere halt noch richtig lange, gefühlt dadurch, dass ich vorher noch im Ausland war und was anderes studiert habe. Und dann dachte ich so, ja, wenn ich erst anfange mit Netzwerken und so, wenn ich fertig bin mit dem Studieren, dann dauert das ja alles noch ewig. Und irgendwie mag ich es aber so, wie es jetzt ist und würde das eigentlich gerne später dann auch so weiterführen. Also ich finde das eigentlich super cool, wie abwechslungsreich mein Leben gerade ist und habe sogar ein bisschen Angst davor, irgendwann nicht mehr zu studieren, weil das so ein wertvolle, also es ist so wertvoll, diese verschiedenen Einflüsse zu haben. Und ich hoffe, das kriege ich irgendwie hin, danach weiterzuführen.
Ja, schön. Aber es ist die zweite Frage, die du anders beantwortet hast, aber dadurch auch beantwortet hast. Also es gibt sozusagen, du denkst gar nicht in Schritten, dann habe ich das erreicht, dann kann ich aufhören, sondern eigentlich die Tätigkeit selbst ist der Weg.
Ja, also ich glaube, ich höre auf, wenn ich irgendwann umkippe und hoffentlich mit 100 oder so. Ich plane, niemals in Rente zu gehen. Ich hoffe, dass ich irgendwie so hinkriege, dass ich bis ins höchste Alter irgendwas mit Landschaftsarchitektur zu tun habe. Das wäre ein Traum. Das fände ich richtig super.
Toll, das ist ja eine tolle Vorstellung. Sehr schön und sehr motivierend für uns alle.
Vielen Dank, dass du hier warst.
Danke für die Einladung.
Das war die Folge mit Luisa Richter. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Teilt die Folge doch gerne mit Studierenden aus dem Fachgebiet der Landschaftsarchitektur oder all denjenigen, die es noch werden wollen. Anmerkungen könnt ihr wie immer gerne an media@hochc.de senden.
In 4 Wochen kommt dann die nächste spannende Folge heraus. Eingeladen haben wir Sophie Holz. Sie arbeitet bei Sinai und hat ihre Dissertation in dem Fachgebiet von Professor Weidinger an der TU Berlin geschrieben. Und zwar zu einem Thema, was immer mal wieder in den Folgen hier aufkam. Und zwar, wie sich unsere Ästhetik ändert mit der Veränderung des Klimas, mit dem Klimawandel. Also ein total spannendes Thema. Wir freuen uns, dafür 1 Stunde Zeit zu haben. Bis dahin, genießt hoffentlich das mittlerweile frühlingshafte Wetter und tschüss.